was ich in dem Drehbuchschreiben vielleicht vermisse, ist tatsächlich, glaube ich, die Echtheit, die echte Anerkennung, was nicht bedeutet, dass nicht Leute mir ehrlich sagen, wie, aber so die Wahrhaftigkeit und die Verbundenheit, würde ich jetzt mal sagen, sind so das, was ich da nicht so spüre. Also zum Beispiel Freundschaften, wenn man jetzt an einem Filmset ist, lernt man natürlich ganz spannende Menschen kennen. Man ist so total eng und man geht abends essen und man feiert und man wächst zusammen und so. Aber nach anderthalb Monaten gehen dann auch alle zum nächsten Film und da wachsen sie dann da alle zusammen. Und
hier das hat keine Tiefe?
Hier, genau, es hat keine Tiefe. Und hier ist es so, wir wachsen halt immer, immer mehr zusammen. Also man wird halt zu Freunden und das ist so wunderschön.
Herzlich willkommen zu Cisa, ich nehme mal deine Worte, unserem Lieblingspodcast mit
Cisa Trautmann
und Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Hilly Martinek. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Wir kennen uns, du kamst eben durch die Tür und wir kannten uns, das wusstest du wahrscheinlich vorher noch nicht. Oder?
Nee, das stimmt, das wusste ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, woher, ehrlich gesagt. Ja,
nee, das ist völlig fein. I feel in, oder wie sagt man das? Wir haben, glaube ich, die Marsbar beide als Stammkneipe.
Ach, ja, da bin ich sehr gern, das stimmt. Ja, stimmt.
Und da hast du irgendwann mal, das muss jetzt auch schon 4-5 Jahre her sein, da hast du lange, sehr lange, draußen am Laptop gesessen und geschrieben.
Das stimmt.
Und ich glaube, ich habe dich angesprochen und gefragt, was machst denn du da eigentlich? Und du hast dann irgendwie gesagt, du schreibst Geschichten.
Genau.
Und wirktest aber so in deinem Flow, dass ich, glaube ich, gleich wieder gegangen bin. Und tatsächlich hätte ich gewusst, wen ich da einfach so angesprochen habe, dann hätte ich vielleicht noch weiter gebohrt. Aber die Gelegenheit haben wir jetzt.
Ja, genau. Wie schön. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Hilly, weil du so, so aufregend bist und so eine mega Lebensgeschichte hast, obwohl du ja eigentlich noch total jung bist.
Mhm. Total.
wie jung bist du, Hilly?
Ich bin 44 Jahre jung.
Aber hast schon irgendwie, genau, dolle Sachen irgendwie so mitgenommen und abgehakt und du bist echt so ein Typ, der sich so reinwirft. Mhm. Und das finde ich immer total toll, weil da so viel Mut und so viel Vertrauen dazu gehört. Und ich durfte neulich schon bei dir in der Küche sitzen und da sind wir schon mal ein bisschen durchgegangen, worum es so gehen könnte bei dir. Und ich konnte gar nicht so schnell schreiben und nachfühlen, dass ich so dachte, wow, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Und ich glaube, wir fangen an bei deinem Abitur.
Dem nicht bestandenen?
Ja, aber das war ja dann der Wahnsinnsauslöser, würde ich jetzt fast so sagen, mit dem, wie du es beschrieben hast, war ja fast ein Geschenk.
Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Also nein, es wäre auch schön gewesen mit Abitur. Also ich glaube, mein Leben wäre auch genauso gelaufen, wenn, weil ich denke nicht, dass ich studiert hätte, egal ob ich mein Abitur bestanden hätte oder nicht, weil das einfach nicht mein, ich wollte nie wieder eine Prüfung haben. Da kam dann nur noch der Führerschein dazwischen. Den habe ich auch Gott sei Dank bestanden. Und nach meinem Abitur, soll ich jetzt anfangen zu erzählen, was danach passiert ist, nach meinem nicht bestandenen Abitur?
Kannst du machen. Also wir kommen ja dann nachher dahin, dass du wirklich, wirklich besondere Geschichten schreibst.
Ja.
Und das finde ich einfach so schön, die Geschichte deines Lebens dazu zu hören, weil du bist eigentlich total berühmt und hast mit ganz berühmten Leuten zusammengearbeitet und hast unter anderem das Drehbuch geschrieben für Honig im Kopf. Und das werden alle kennen und für Rocker und jetzt eben den aktuellen Film.
Ja, ich sag ja, hätte ich das damals gewusst, ich wäre nicht mehr vom Platz aufgestanden. Aber möglicherweise hätte es dann das Drehbuch danach nicht mehr gegeben.
Genau. Ja. Also, und jetzt
weil Moment, ich wahrscheinlich dich totgesammelt hätte.
Und noch schnell der Vollständigkeit halber, im Moment läuft der Film Generation beziehungsunfähig?
Der lief, ich glaube, er läuft nicht mehr. Es ist ein solcher Druck an neuen Filmen wegen Corona, dass die alle sehr schnell leider wieder, also es kann eigentlich keiner außer die ganz großen amerikanischen Blockbuster gerade zeigen, was wirklich in ihm steckt. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, sind wir von circa 100 Filmen, vielleicht ist das längst überholt, die Zahlen, aber der dritterfolgreichste deutsche Film immerhin nach Corona.
Wow, ja. Genau. So, und da kommen wir nachher noch hin, aber jetzt fangen wir wieder ein bisschen weiter vorher
an. Wie kommt man von dem nicht bestandenen Abitur zur erfolgreichsten deutschen Drehbuchautorin?
Oh, mit. Also, ich gehöre vielleicht dazu, aber ich bin nicht die.
Aber du gehörst dazu.
Mhm. Ja. Also ich möchte dieses nicht bestandene Abitur, das haben wir jetzt so in den Vordergrund gestellt. Das hat, glaube ich, sehr wenig mit meinem wirklichen Werdegang zu tun. Ja. Ich habe, nachdem ich aus der Schule war, wollte ich unbedingt nach Hamburg. Also mir war immer klar, Hamburg ist meine Stadt. Also ich komme aus einem kleinen Dorf bei Cuxhaven mit 700 Einwohnern. Ilienwort heißt das. Dort bin ich aufgewachsen und sehr, genau, und ich wollte immer raus. Das war mir klar. Ich wollte die Welt entdecken. Und Hamburg war für mich schon damals die Welt. Und meine Freundin Jessica Frie, die wollte auch nach Hamburg. Und die war schon immer komplett anders als ich, aber wir liebten uns. Und sie machte eine Lehre beim Optiker. Und ich sagte, super, Hauptsache wir sind zusammen. Ich werde jetzt auch Optikerin.
Wollte ich schon immer.
Ja, voll mein Traum. Passt auch wirklich gut zu mir.
Und hat dich da jemand gebremst oder hat irgendjemand gesagt, du könntest nicht so gut passen?
Nee, meine Eltern hatten das aufgegeben. Also ich habe so.
Schon mit 4 oder?
Ich glaube so ab 12 würde ich denken, hatten sie. Ich hatte davor, egal, vielleicht erzähle ich es nachher noch, das waren auch schon lustige Geschichten. Aber also ich erzähle es einmal ganz kurz, weil unsere Abi-Reise machten wir nach Mallorca, nach Arenal. Und ich weil mir ja immer die richtigen Menschen begegnen, darauf vertraue ich ja, begegnete mir dort ein Typ namens Billy, der machte so große Partys außerhalb von Palma und die konnte man verkaufen für ihn, also am Strand, und bekam 1.000 Peseten Provision und 7.000 kostete der Eintritt, den Rest musste man vor Ort zahlen. Aber mein Ding war es halt, über den Strand zu laufen und allen Leuten diese Karten zu verkaufen. Und da wurde ich in dem Jahr die Beste überhaupt und bekam irgendwie die ganze Summe nochmal. Und das war für mich damals sehr viel. Und vor allem hat es mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich das Geld genommen habe, über die ganze Insel gefahren bin mit dem Taxi und überall an anderen Stränden auch die Leute und meine Freundinnen, mit denen ich da war, dachten alle, ich hätte sie nicht alle. So, das ist so ein bisschen auch noch die Vorgeschichte, weil nämlich das passierte in der Zeit, als meine Eltern mir netterweise schon in Hamburg eine Wohnung gemietet hatten und mich unterstützten und ich die aber anrief und sagte, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe jetzt mein Leben gefunden, hier gehöre ich hin.
Nach Mallorca.
Arenal, das ist mein Leben. So, tut mir leid, ich komme doch nicht.
Also du warst eigentlich ja schon der totale Vorreiter für Purpose.
Ja.
Ja, also wie finden wir unseren Purpose und dann nochmal hier rein und da nochmal 1000 Jahre drauf meditieren. Und aber du hast es einfach mal direkt gemacht.
Ja, du bist ja auch so mein, einfach mal machen könnte ja gut werden, sage ich immer. Ja. Genau, und meine Eltern riefen dann aber wirklich gefühlt jeden Tag an und redeten so ein bisschen auf mich ein und versuchten mich irgendwie, und das schafften sie auch, weil ich war ja dann doch einigermaßen gut erzogen und habe auch eine besondere Nähe zu denen, also zu meinem Vater ja nicht mehr, weil er gestorben ist leider, aber und hatte auch verstanden, dass das dann wohl doch nicht das Richtige für mich war. Ich kam also zurück nach Hamburg und fuhr dann nach Hamburg und fing diese Lehre an und merkte, ich glaube nach 3 Tagen, vielleicht nach 2,5 Stunden, dass es ja niemals, dass ich auch schon übermorgen nicht mehr wiederkommen möchte, weil es wirklich so schrecklich langweilig war, dass ich, genau. Und dann habe ich aber, weil ich so mit meinen Eltern, es tat mir halt auch alles so ein bisschen leid, irgendwie, wenn ich jetzt wieder anrufe und sage, jetzt mit der Lehre, das wird doch
jetzt auch nichts.
So, habe ich mir so überlegt, jetzt musst du mal alleine gucken, was ist denn so dein Ding? Da habe ich gedacht, okay, ich reise ja sehr gern, hatte ich mir dann überlegt, also wäre ja vielleicht so ein Reisebüro das Richtige für mich. Also ging ich, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, mir passieren manchmal auch so Dinge einfach, ich weiß nicht mehr, wirklich nicht mehr, wie ich dahin gekommen bin. Ich war aber in der Chefetage des First Reisebüros am Rödingsmarkt.
Gelandet einfach.
Ja, ich war bei dem Chef gelandet. Keine Ahnung, ob ich da angerufen hatte und das gesagt hatte, dass ich das will. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Jedenfalls sagte der zu mir, die Lehrstellen hätten ja gerade schon angefangen. Also eine Lehre könnte ich jetzt nicht anfangen, aber ich könnte halt erstmal ein Praktikum machen und danach könnte ich dann in die Lehre übergehen, wenn das Praktikum dann gut war. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja super, das klingt ja erstmal gut, dann mache ich das. Und dann habe ich da angefangen, habe das dann auch meinen Eltern erzählt, habe mich dann getraut, habe gesagt, das ist jetzt erstmal nur ein Praktikum, aber ist jetzt eher, das fanden die dann auch okay, weil Hauptsache ich machte irgendwas. Und dann war ich, glaube ich, so 3 Wochen da im Reisebüro und dann ging irgendwann die Tür auf und es kam ein Schauspieler rein, den ich damals auch kannte, aus der Schwarzwaldklinik und Hotel. Also ich erkannte ihn sofort und dachte, wow, cool, toller Typ, so. Und wir unterhielten uns kurz so ein bisschen, aber damals war ich halt so erst 3 Wochen da, also ich war nur so am Rande dabei.
Also hast du ihm noch keine Reise gebucht?
Nein, das durfte ich nicht. Ich durfte nur.
Aus Versehen dir einen Platz mitgebucht.
Ja, das kommt später. Und dann lernten wir uns halt so ein bisschen kennen und er ging wieder und ich merkte, oh, in dem Büro war Riesenstimmung, also meine Chefin war... Also ich darf das jetzt so nicht sagen, weil vielleicht hört sie es irgendwann mal und wird sagen, du spinnst. Aber ich hatte zumindest den Eindruck, sagen wir mal so, dass die den auch ganz besonders toll fanden. Und alle waren ganz aufgeregt. Frau, wie hieß die Schreiber aus der Bahnabteilung auch? Also wenn Christian Martinek kam, dann, so hieß er oder heißt er, dann war immer irgendwie das Büro on fire. So. Und er kam irgendwann wieder.
Da ist noch jemand on fire.
Hallihallo.
Na? Wir waren beim Supereinsatz Zuma.
Aha, okay, cool.
Gut. Ich habe nichts verstanden, aber...
Ich auch nicht. Ich musste aber
nachher nochmal in Ruhe.
Aber das passt ja zu den Männern, die dann on fire sind, ja. Beziehungsweise irgendwie sich einfach in den Raum werfen und die Aufmerksamkeit ziehen. Genau. Also ich würde sagen, er kam an der richtigen Stelle.
Ja, genau. Und er kam halt wieder und es gab einen Moment, da war ich dann halt schon so ein bisschen weiter und dann durfte ich auch mit ihm, also reden durfte ich auch vorher mit ihm, aber ich war dann auch ein bisschen mutiger. So. Das ist ja, auch das habe ich natürlich auch im Laufe der Zeit erst gelernt, immer noch mutiger zu werden. Ich war, wie wir alle, ja nicht immer so, sondern es ist ja eine Entwicklung. Wir quatschten so ein bisschen und er ging dann irgendwann... Und wir lachten auch sehr viel und irgendwann ging er raus und drehte sich in der Tür nochmal um und guckte in den Raum und guckte mich an und sagte, ciao. Also ich kann das nicht so wie er, weil er hat so eine wirklich tolle Stimme. Und ich sagte zu meinen Kollegen, hups, da passiert irgendwas. Und alle so, ja. Ich so, ja, wartet mal ab. So.
Wait and see.
Ja. Und dann war ich in der Mittagspause und als ich zurückkam, weiß ich noch, es waren Kathi, mit der ich auch heute Gott sei Dank wieder zusammenarbeite, das erzähle ich später, meine Chefin. Den Namen gerade nicht drauf, egal. Die hatten so einen gelben Brief in der Hand, so einen Briefumschlag, nicht Brief, sondern Briefumschlag und hielten den so in die Lampe. Und ich kam rein und sagte, was macht ihr denn da? Sagt sie, ja, da war gerade ein Bote für dich da und hat diesen Brief gebracht. Und ich so, aha. Und dann habe ich ihn aufgemacht und habe reingeguckt, habe gesagt, habe ich doch gesagt. Und das war dann ein Kinoticket für Titanic damals. Und stand drauf Blind Date und Christian hatte mir irgendwie meinen Kinderriegel weggegessen. Und da war halt einfach nur so ein Kinderriegelpapier draufgeklebt.
Oh Gott, also wer schmilzt jetzt nicht?
Ja, genau. Und das Schlimme war für mich und alle Beteiligten, dass das erst 3 Tage später war. Also ich war 3 Tage ich war so nervös wie, glaube ich, selten Lost. In meinem Leben. Ich musste dann irgendwann in den Keller und damals gab es ja noch diese ganzen Reiseveranstalter-Kataloge musste ich sortieren und so, weil ich oben nicht zu gebrauchen war und sie konnte es, glaube ich, auch nicht so gut ertragen, aber egal. Und dann am gleichen Morgen, also an dem Morgen, wo es abends hätte passieren sollen, kam wieder ein Bote und brachte wieder einen gelben Umschlag und in diesem gelben Umschlag war ein langer Brief, in dem stand, dass Christian abends vergessen hatte, dass er zur Grimme-Preisverleihung eingeladen ist und auch nominiert ist, kann man ja mal vergessen, ne? und da deshalb tatsächlich hin muss, aber es wäre total schön, wenn er mich am Sonntag, würde er ab 19.30 Uhr im Nil sitzen und wenn ich dahin käme.
Also nochmal 3 Tage warten?
Ganz genau.
3 Tage
da hast
Keller.
Du natürlich gesagt, da kann ich nicht.
Nein, habe ich überhaupt gar nicht. Quatsch. Nein, und dann hat er noch genau, weil alle überlegten immer, was er denn jetzt wirklich von mir war. Also ob es das war oder ob er mich einfach nur lustig und nett fand und ich wusste es selbst auch nicht so genau und so. Aber dann schrieb er halt, aber die Karte dürfte ich nur mit einer Freundin nutzen. Weil er hatte die zweite dazugelegt, damit ich ins Kino gehen konnte. Also da wusste ich schon so ein bisschen. Und dann war ich, da ich ja aus diesem Dorf komme, wie gesagt, war ich super nervös, weil ich war selten in Restaurants. Bis dahin in Hamburg unterwegs. Und ich kannte unsere Bürgerstuben, da aßen wir Currywurst und Pommes, aber ich war wirklich nicht besonders bewandert, was
einmal
das alles
angeht. Einmal Fischbrötchen,
bitte. Wie bitte?
Einmal Fischbrötchen, bitte.
Ja, genau. So, also fuhr ich mit meiner Freundin Jessie zum Nil und guckte mir schon mal die Karte an und guckte auch, wie lange ich brauche mit der U-Bahn dahin. Also es war alles perfekt ausgeklügelt.
Wie ein Vorstellungsgespräch.
Ja, so ungefähr.
Wow.
Und das Einzige, was ich auf der Karte schon mal irgendwie gehört hatte oder mich dann danach erkundigte, war hier Pouladenbrust.
Ja.
Ja, das, also ich war vorbereitet, was ich aß.
So. Gott, das ist so süß.
Und dann bin ich da abends hin und Ich weiß auch noch, dass alle immer sagten, als es noch ums Kino ging, habe ich immer gesagt, was ziehe ich denn an? Und dann habe ich gesagt, ich hatte so ein schwarzes, kurzes Kleid und das wollte ich so gerne anziehen. Alle haben gesagt, du kannst nicht in so einem Kleid ins Kino gehen. Ja. Also hatte ich plötzlich die Lösung, ins Nil konnte ich ja so gehen. Oh. Also hatte ich mein kleines Schwarzes angezogen und fuhr dorthin. Und ich weiß auch noch, dass Christian mit dem Rücken zum also oben, ich weiß nicht, ob ihr das Nil kennt, süß, oben auf der
Balustrade.
Genau, und mit dem Rücken zum Publikum quasi. Mhm. Und dachte damals, ja klar, dass er nicht erkannt wird. Und so. Also, es war ganz groß. Darum ging es ihm überhaupt gar nicht.
Die große, weite Welt.
Ja, genau. So, und dann haben wir ganz, ganz lange und lustig gequatscht und sehr viel, sehr guten Rotwein getrunken und dann.
Pouladenbrust gegessen,
genau. Und dann fuhren wir irgendwann in Christians kleinem Cinquecento durch Hamburg und ich wollte ihm meine Bars zeigen, die ich bis dahin entdeckt hatte, die hatten aber alle geschlossen und dann sagte er, zu Hause hätte er den Wein, den er mag und den Kamin und bla. So. Und um das abzukürzen, ich erinnere ab dem Moment und ich vergesse tatsächlich viele Dinge, ich erinnere nicht mehr den Auszug aus meiner Wohnung, ich erinnere nicht mehr, wie dieser ganze Ablauf war, ich lebte ab dann bei Christian. Ja. So. Ich weiß aber auch noch, das kann deshalb nicht ganz stimmen, dass er mir irgendwann einen Anrufbeantworter wieder per Boten ins Reisebüro, weil er mich am Tag davor nicht erreicht hatte. Und das, damit er sicher gehen konnte, dass er mich in Zukunft erreicht, hatte er mir einen Anrufbeantworter auch noch dahin geschickt. Mhm. Genau. Und dann kam irgendwann der Moment, da war ich, glaube ich, da wollte Christian mit mir sehr viel reisen, weil er reiste immer gern und viel und auch durch das Drehen war er eh immer unterwegs. Und ich bekam halt immer keinen Urlaub, aber nicht mal den, der mir zustand. Und dann habe ich halt, na, Christian gesagt, ich meine, was verdienst du da? Habe ich gesagt, naja, also 403,67 €. Hat er gesagt, und ist das, also musst du das zu Ende machen oder können wir einfach Spaß haben? Und das war tatsächlich am 6. Tag meiner Lehre, also ich wurde dann übernommen, habe ich also dann wieder zum Telefonhörer gegriffen und, vorher habe ich meine Mutter angerufen, habe gesagt, ich hätte da jemanden kennengelernt, der sei ein bisschen älter, so bestimmt schon so um die 30, ich war damals 19, aber echt ein toller Typ und so. Und meine Mutter sagt, aha, okay. Und dann kam der Tag, als Christian mich fragte, ob ich Lust hätte, auf seine Geburtstagsfeier zu kommen. Das sei alles noch so ein bisschen, weil die Eltern von Lisa Martinek, die seine Vorgängerin war, die ja leider verstorben ist, die sind auch noch da und das wäre jetzt doof, wenn wir gleich so das schon so an die große Glocke, weil da war auch Presse und so. Und ich so, okay, ja klar, okay, ich komme, klar, nehme ich Jessie mit, sagt er, super. Und dann fragte er mich, ob ich, wie ich seine Einladung finden würde und zeigte mir so eine Einladung. Und ich guckte darauf und das war wahrscheinlich, also den Moment werde ich nie vergessen, es war zu seinem 50. Geburtstag.
Hast mal schön 20 Jahre gestrichen.
Und dann dachtest du, naja gut, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist es jetzt, also ich hatte mich ja verliebt und ich fand den auch toll, ist ja jetzt eigentlich, dann ist es halt egal, so. Also rief ich dann erstmal meine Eltern an oder meine Mutter in dem Fall und sagte, Mama, der ist jetzt gar nicht 30, der ist 50, aber der ist wirklich toll.
Und so. Total jung geblieben.
Kann ja auch gut sein. Und der möchte euch auch wirklich gerne kennenlernen und so. Und sie sagte, ja, okay, ja, ich rede mal mit deinem Vater. Also sie hat mir im Nachhinein viele Jahre später erzählt, dass der getobt hat zu Hause und gesagt, das ist ja ganz... Aber die gute Nachricht ist, dass sie danach sehr, sehr eng waren und sehr, ja, Freunde, könnte man, glaube ich, sagen. Also sie mochten sich dann irgendwann sehr gerne. Genau. Aber der nächste Schritt war dann halt, dass ich wieder dort anrief. Und ich hänge es immer so an meinen Eltern auf, weil die mir wirklich leid getan haben in der Zeit. Und sagte, Mama, das mit der Lehre, das macht irgendwie keinen Sinn für mich jetzt mehr. Das ist Quatsch. Also das so. Also kündigte ich am 6. Lehrtag meine nächste Lehrstelle und zog dann eben tatsächlich wirklich bei Christian ein und reiste mit ihm durch die Welt. Aber schon während ich dort in dem Reisebüro saß, und jetzt kommen wir aufs Schreiben, habe ich immer heimlich unterm Tisch schon Drehbücher gelesen, weil mich das super doll interessierte. Und tatsächlich,
woher kam die? Also woher hast du plötzlich so ein Drehbuch in der Hand gehabt?
Ach so, von ihm? Ach so, Entschuldige, ja, genau. Ja, also ihm. Christian ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Drehbuchautor, okay, und Regisseur. Mhm. Und sein Hauptanliegen damals war es zu schreiben. So, mhm. Genau. Und da ich schon tatsächlich aus meiner Schulzeit wenig mitgenommen hatte oder erinnere an richtig Schönem, weiß ich, dass Aufsätze zu schreiben waren mein Tollstes. Also darauf habe ich mich richtig schön gefreut. So. Also Geschichten waren immer irgendwie schon mein Ding. Und so kam es, dass ich mich halt dafür dann auch sehr interessierte und das dann peu à peu mit Christian halt lernte. Der hat damals immer schon, nicht immer schon, aber er hat dann angefangen, mit jungen Menschen immer so einen Pool zu bilden und sich auszutauschen über die Drehbücher und so. Und da war ich halt ein Teil davon. Und irgendwann nahmen wir noch eine Dramaturgin dazu, weil Christian es auch nicht wirklich gelernt hatte, sondern nur aus dem Bauch herausschrieb. Und damit ich es irgendwie ein bisschen handfester lernte, stellten wir quasi noch eine Kraft dazu ein. Und genau. Und so schrieben wir und schrieben wir, schrieben irgendwie das starke Team, dann schrieben wir das Traumhotel, den Funskerl, lauter so Sachen. Irgendwann drehte Christian dann sehr viel bei Verbotene Liebe und ich schrieb auch so ein Traumhotel mal allein, so mit seiner Unterstützung zwar irgendwie, aber und irgendwann fingen wir an, uns wahnsinnig in die Haare zu kriegen, wer jetzt recht hatte und wer es besser konnte. Und weil ich halt, ja, wenn ich denke, ich bin sehr überzeugt von mir, glaube ich, das kann man sagen. Und wenn ich meine, das ist richtig, dann ist es auch muss das auch für alle anderen richtig sein. So, und genau, und irgendwann meinte Christian, weißt du was, es nervt jetzt auch irgendwie. Also wir haben wirklich, also wir haben sogar eine Therapie gemacht zusammen, damit wir irgendwie klarkommen, damit wir irgendwie uns auch wieder über andere Dinge schön unterhalten können, weil es ist natürlich, wenn du so zusammenarbeitest und zusammenlebst und zusammen Kinder hast und eigentlich immer alles fröhlich ist, weil das war eigentlich tatsächlich das Einzige, was uns störte quasi. Genau, und aber das haben wir irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Und dann hat Christian irgendwann gesagt, dann schreib doch jetzt mal dein eigenes Ding. Da habe ich gesagt, okay. Und da hatte ich schon über Umwege, also über einen Bekannten, den ich kennenlernte, der irgendwie fasziniert von mir war, der sagte, boah, wenn du Drehbücher schreibst, dann muss Til Schweiger dich kennenlernen. Da habe ich gesagt, super, dann tüte das doch mal ein.
Ja, easy.
Das tat er dann auch. Und also ich kannte Til schon. Und dann passierte wieder, wie gesagt, passieren ja immer so schöne Dinge im Leben.
Zufall. Wir glauben hier am Tisch nur an den Zufall.
Ja. Ich kann das immer nicht so richtig benennen, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass mir immer die richtigen Dinge passieren und die richtigen Menschen begegnen. Mhm. Jedenfalls war ich auf einer Preview eingeladen von Cookover 2, da wir uns eben schon kannten und schon Kontakt hatten und da hatten meine Kinder eine kleine Komparsenrolle haben dürfen. Und wir waren in Berlin zum Dreh und so. Und als ich dorthin kam, sagte Till zu mir, Mister, weil die Szene von deinen Kindern, also es hat nichts mit deinen Kindern zu tun, aber die ist rausgeflogen. Also waren meine Kinder alle irgendwie, die freuten sich so auf ihren Film und sich jetzt zu sehen und waren halt dementsprechend enttäuscht natürlich. Und als ich aus dem Kino rausging mit denen, weil es mitten in der Woche war, die auch zur Schule mussten, stand Till da draußen und ich ging so vorbei und er unterhielt sich gerade, habe ihm gewunken und wollte halt losgehen. Und dann hielt er mich fest und sagte, kriege ich jetzt gar kein Feedback oder wie fandest du den Film? Habe ich gesagt, fand ich richtig gut, super fand ich den. Und bin weitergegangen, dachte ich, ach Lili, du bist doch sonst immer so ehrlich. Habe mich umgedreht und gesagt, weißt du was, so richtig geil fand ich den nicht. So, also, und dann meinte er, also wahrscheinlich hätte ich mich heute nicht mehr getraut, aber damals, also, weil er so, oh Gott, ja, das sind so Dinge.
Ja, ja.
Genau. Also, jedenfalls traute ich mich das nur. Und er sagte, ja toll, hast du denn bessere Ideen? Da habe ich gesagt, ja, du hast ja meine Nummer. Ich habe bessere Ideen. Damals war mein Vater 6 Monate davor gestorben. Mein Vater hatte Alzheimer. Sehr jung bekommen.
Was heißt jung?
Ja, das ist immer so. Ich habe extra meine Mutter neulich gefragt. Irgendwie, ich verdränge solche Dinge. Also ich kann es tatsächlich, ich würde jetzt behaupten, so um die 55. Mhm. Kann aber auch 52 oder 62 gewesen sein. Irgendwas.
Auf jeden Fall zu früh.
Zu früh, genau. So. Zu früh, das stimmt. Und man stirbt ja quasi nicht an Alz, aber an den Folgen. Mhm. Er ist jedenfalls verstorben. Genau. Und da ich immer meine Kinder, wir hatten ein Ferienhaus in Ilienwort, was total schön war, in der Sackgasse meiner Eltern, also genau gegenüber meines Elternhauses. Und so wuchsen wir quasi an den Wochenenden, wuchsen die Kinder auch mit ihren Großeltern auf. Und Opa veränderte sich halt, aber für die Kinder war Opa halt Opa, der wurde halt so ein bisschen komischer. Mhm. Für mich wurde mein Vater mir quasi fast ein bisschen, er war mir näher als früher, weil er viel mehr Nähe zuließ und viel offener wurde und lustig war er immer schon. Er hatte immer schon super Humor, also richtig lustig, aber so irgendwie liebevoller noch. Und er war eigentlich auch voll liebevoll. Aber egal, also er wurde zugänglich, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Er kam auch immer plötzlich in unser Ferienhaus. Normalerweise war ganz klar Mittagsruhe von dann bis dann, also so wuchs ich auf, sonntags kein Rasenmähen.
Ja,
also
ja.
Man schützt die Ruhe der anderen. Und er kam morgens um 8 schon rein und blieb 3 Stunden und erzählte und erzählte und erzählte. Und genau, und so kam ich eben darauf, meine Mutter, die 24 Stunden lang eingespannt war natürlich und sich kümmerte und kümmerte und kümmerte und der es dabei auch nicht nur gut ging, also im Gegenteil, es ging ihr eigentlich immer schlechter und sie war immer fertiger. Und
und sie hat keine Hilfe angenommen?
Ja, sie hat Hilfe angenommen, also sie hatte dann er hatte Pflege, aber er hatte...
Aber spät wahrscheinlich, ne?
Aber spät und auch nie, sie hat es nie geschafft, ihn abgeben zu können und ich glaube im Nachhinein, das hätte, aber... Es ist jetzt so, wie es ist und das ist auch okay so. Und meiner Mutter geht es mittlerweile, die hat tatsächlich ein Jahr mindestens gebraucht, um aus diesem Tief auch oder auch aus der Rolle rauszukommen, die sie vorher hatte, um wieder fröhlich zu sein. Mittlerweile ist sie super fröhlich, das ist voll schön. Genau, und so kam ich darauf, dass ich über dieses Thema Alzheimer gerne einen Film erzählen wollte. Und das hatte ich damals, als ich zu Till sagte, du hast ja meine Nummer, und er mich auch tatsächlich anrief und fragte, wann wir uns sehen, und wir machten einen Termin eine Woche später aus. Und ich wusste damals schon, okay, das ist das Thema, aber ich hatte halt keine Geschichte und dachte, ey, das ist jetzt so eine Chance, Lee, jetzt reiß ich zusammen mit irgendwas. So, und dann gehst du damit schlafen und du wachst damit auf und du gehst damit schlafen und du gehst damit durch den Tag, und irgendwann wachte ich morgens 2 Tage vorher auf und sagte, ey, klar, Enkelkind entführt Opa, damit er nicht ins Heim muss. Richtig gut, okay. So, und dann bin ich zu diesem Termin und, also, wir sind zusammen essen gegangen im George damals. Und dann habe ich ihm halt von der Idee erzählt und er hat gesagt, Hilly, das ist mein nächstes Buch. Und dann war ich so motiviert, dass ich dieses Buch innerhalb von, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kurve auch noch, also, weil ich machte gleichzeitig quasi im November, eröffnete ich den Sugar Shop in Eppendorf, der mir auch sehr viel Spaß machte, und kam also mit dem Sugar Shop und diesem riesen Hype um diesen Sugar Shop, weil der super anlief, kam ich auch noch ins Weihnachtsgeschäft, und wir, Till und ich, trafen uns am 21. Dezember und er gab mir diesen Auftrag quasi, und ich war also mitten im, also, aber ich schrieb halt bis nachts, ich schlief, glaube ich, 3 Stunden, ich stand um 6 wieder auf, habe geschrieben, dann habe ich die Kinder in die Schule, also vorbereitet und alles für die gemacht, damit die fröhlich in die Schule gehen können. Dann hatte ich noch 2 Stunden, bis um 10 wieder der Laden aufmachte. Dann bin ich in den Laden, dann habe ich immer, wenn mal keiner da war, habe ich weitergeschrieben. Ich hatte also innerhalb von 1,5 Monaten das Drehbuch fertig. Genau, das war wohl nicht im Kopf. Und dann war es auch lustig, weil ich dann zu Till eingeladen wurde nach Mallorca, weil er das irgendwie toll fand und sagte, super, 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 also das ist es wirklich. Ich konnte es damals noch gar nicht fassen. Also es war so für mich so echt irre, ist ja cool. Und dann... bin ich nach Mallorca geflogen zu ihm ins Haus und kam dort an und keiner war da. Also um das kurz zu machen, das ist jetzt gar nicht so spannend. Also ich lernte dann plötzlich irgendwie gleich am ersten Abend wurde irgendwie eine große Tafel gedeckt und die großen Fische, und ich dachte, boah, was ist denn hier los? Und es war gleich der liebe Willi Geike da, der Chef von Warner, den ich kennenlernte. Sehr lustig, weil ich immer zu Till sagte, wer ist denn dieser Werner? Und er sagte, ach, der Werner ist dein wichtigster Mann, das ist der Willi Geike. Und dann waren Jan Josef Liefers und Anna Loos und irgendwie war so Riesenrunde und es war wahnsinnig lustig und ich fühlte mich irgendwie da gleich
zu Hause.
Ja, genau. Also das war eine schöne Zeit. Ja, genau. Das ist so die Geschichte, wie es zu Honig im Kopf kam oder bis wie ich dorthin kam.
Und dann war das ja mega erfolgreich.
Dann war das, das war richtig mega erfolgreich. Ja, das ist, glaube ich, ich weiß jetzt mal nicht, der 11. erfolgreichste Film seit der Zählung. Und Tills sowieso, meiner auch. das ist durch die Decke gegangen. Und dann habe ich Rocker geschrieben.
Und auf Rocker. Hast du kurz durchgeatmet dazwischen, oder?
Ja, ja, da musst du dir bei mir keine Gedanken machen. Nee. Also sehr lange habe ich da durchgeatmet.
Ja, eine Woche?
Nein, ich bekam dann daraufhin einen Exklusivvertrag von Warner angeboten. Was jetzt gleich erzähle, ist auch egal.
Auch, ja.
Und dann den habe ich erstmal abgelehnt, weil ich wollte, irgendwie konnte ich jetzt mir nicht vorstellen, jetzt gleich so einen Druck zu haben und so. Aber merkte dann, ohne Druck schreibst du auch nicht. Also bin ich zurück und habe gefragt, ein Jahr später, ob das immer noch gilt. Haben die gesagt, oh ja, und wie? Und dann bekam ich den, und deshalb hatte ich dann auch so ein bisschen. Und dann schrieb ich halt Rocker. Und auf Rocker bin ich eigentlich, ehrlich gesagt, noch viel, viel stolzer, weil ich Rocker noch viel toller finde.
Erklär mal ein bisschen. Also ich fand es auch mega.
Also Rocker verändert die Welt, ist ein kleines Mädchen, das durch einen Umstand, dass ihre Mutter bei der Geburt stirbt. Genau, und der Vater im gleichen Moment angeboten bekommt, eine Astronautenausbildung zu machen, die ja sehr rar ist. Also bewerben sich ja Hunderttausende und 5 Leute bekommen das. Also war er so prädestiniert, dass die da gesagt haben, dass er seine Tochter mitbringen soll. Und Rocker wächst also auf bei ihrem Vater während der Astronautenausbildung. Das heißt, sie lernt natürlich erstmal nicht viele, also eigentlich gar keine Kinder kennen, ist nur mit Erwachsenen, die sie sehr, sehr teamfähig sind, sehr sportlich sind, sehr intelligent sind, sehr viele Sprachen lernen, und das lernt sie eben alles mit. Aber der Film fängt an, als sie zum ersten Mal nach Hamburg alleine reist, um auf die Schule zu gehen, um aufs Gymnasium zu gehen. Also sie möchte zum ersten Mal auch zur Schule gehen. Ihr Vater fliegt auf die ISS und sie wohnt in der Wohnung ihrer Eltern noch, die noch leer steht von damals, in dem gleichen Haus mit ihrer Großmutter, die aber mit ihr ein Problem hat, weil ihre Tochter halt gestorben ist bei der Geburt, und deshalb kann sie das Kind nicht so gut annehmen. Und das spürt Rocker auch ziemlich schnell, aber lebt ja auch in ihrer eigenen Wohnung. Ihre Großmutter verunglückt dann auch so ein bisschen, also durch Rocker eigentlich, und kommt ins Krankenhaus. Und genau, also das ist so die Geschichte. Aber die eigentlich schöne ist, also Rocker kommt halt zum ersten Mal in die Schule und stößt auf etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet hat. Sie dachte, sie hat sich das alles nur schön vorgestellt. Und also Mobbing hat sie, kennt sie einfach nicht, findet sie, also sie merkt sofort, dass da irgendwie Kinder in der Klasse ausgegrenzt werden, und findet das, hinterfragt das alles. Und lernt auch einen Obdachlosen auf der Straße kennen. Auch Obdachlosigkeit ist ihr völlig fremd, wie das passieren kann, dass nicht allen einfach gut geht. So. Mhm. Jetzt bin ich sehr bei M. Dann nutzt sie den auch irgendwann in einem Moment, wo das Jugendamt kommt, und stellt ihn als ihren Vater vor. Also das Ende der Geschichte ist, sie schafft es durch ihre Kraft und ihre Positivität und ihren Frohsinn und ihren Willen auch, alle Menschen miteinander zu verbinden. Sie schafft es, den Obdachlosen von der Straße, also nicht sie holt ihn, sondern er sich aus sich. Mhm. Und am Ende werden alle in den Klassenchat aufgenommen, und am Ende erklärt sie uns allen, dass, also sie hat dann die Chance, einmal vor Reportern zu sprechen, und das sieht dann auch ihre Oma und ist sehr gerührt und glücklich und kommt zu ihr zurück. Sie hat da einmal die Chance zu erklären, dass sie eben sowas nie kennengelernt hat, weil da oben auf der ISS, da lernen die Menschen eher die Sprachen der anderen, um sich verständigen zu können. Und da gibt es sowas nicht, da kann man nur miteinander arbeiten, und so ist sie halt groß geworden, und das würde sie sich für den ganzen Rest der Welt auch wünschen. So.
Und ist das auch ein Thema von dir, weil das Demenzthema ist ja, kommt ja aus dir, aus deiner eigenen.
Ja, also ich meine, die das müsstet ihr jetzt sagen, woran erinnert euch das?
Naja, das klingt so, dass du natürlich, oder du hast ja schon so ein paar Mal gesagt, in meiner Welt. Also du hast, ja, gefühlt lebst du in einer.
Aber es gibt ja auch ein Mädchen, mit dem ich aufgewachsen bin.
Mit Pippi Langstrumpf natürlich.
Genau, so. Dass ich fast immer fasziniert war von der, ja, und mich das irgendwie getrieben hat.
Bist du sie auch ein Stück weit?
Ja. Also, und auch Smilla und auch Leonie, irgendwie alle. Also ich wollte Kindern eine Vorbildfigur schaffen, Mut zu machen, einfach zu. Also es gibt zum Beispiel einen schönen Satz, da bin ich heute noch glücklich in dem Moment, als mir der einfiel, da Rocker geht an irgendeinem Tag nicht zur Schule, weil sie sich um ihr Eichhörnchen kümmern muss, das sie auf der Straße aufgelesen hat. Und für sie ist es auch völlig unverständlich, dass man da immer hingehen muss. Also so. Und dann kommen ihre beiden Nachbarskinder und sagen, Mann, das hat sogar der Schuldirektor gemerkt, und so, hast du gar keine Angst. Und dann sagt sie, naja, würde das denn was bringen? Und die so, was? Naja, wenn ich jetzt Angst hätte, sagen die, nee, sagt sie, naja, siehst du, dann habe ich lieber keine Angst. So, und das sind halt so Rocker-Sätze. Und ich glaube, dass Rocker tatsächlich, also Rocker war auch der Eröffnungsfilm der Hamburger Kinderfilmfestwoche. In Nordrhein-Westfalen war ich eingeladen zur Filmfestwocheneröffnung. Die geht tatsächlich um die Welt, auf jedem Kontinent, also ich glaube mittlerweile bei 200 Festivals, sehr viele Preise gewonnen. Also Rocker ist auch ein großer Erfolg, die hatte nicht so viele Zuschauer in Deutschland. Aber,
ja, schade.
Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zahlen dann bei Netflix sind oder so, also Die wird schon bekannter.
Heute Abend auf jeden Fall plus eins.
Sehr schön, das freut mich.
Und sag mal, dieser Satz, ja, was soll das denn bringen mit der Angst? Das ist etwas, was dir dann einfach so kommt, intuitiv beim Schreiben?
Ja. Ja.
Und hat ja mit dir zu tun. Hattest du denn Angst als Kind?
Nö. Also klar, das stimmt ja nicht, dass man gar keine Angst hatte. Aber ich glaube, ich bin ein sehr angstfreier, nach vorn gehender Mensch. Also ganz, ganz doll. Ja.
Deine Eltern auch?
Ja, ich glaube, also mein Vater war auch sehr innovativ. Mein Vater hat das erste Windrad in Norddeutschland aufgestellt. Mein Vater war Samtgemeindedirektor von 4 Dörfern, also der Chef der Dörfer. Und hat sehr viel Neues da in die Gegend gebracht. Hat zum Beispiel das erste Recyclingwerk dort damals schon gebaut vor, keine Ahnung, wie, also ich bin ja mal mit Zahlen, also sind es 30 Jahre, keine Ahnung. Egal. Ganz egal. Also der hat ganz viel Neues immer gebracht und hatte dolle Ideen und hat sie auch einfach gemacht. Und ich glaube, davon habe ich mir eine Scheibe abgeschnitten.
Mhm. Ja. Zum Glück.
Ja.
Also, weil es ist einfach echt toll, was du bewegst und wie produktiv du bist. Und es macht einen Riesenspaß, so dein Feuer mitzubekommen.
Also, darf ich auch noch erzählen, was ich jetzt mache?
Das darfst du jetzt auch gleich noch machen. Dann willst du noch einmal den Kaffee, der ist jetzt kalt.
Ich wollte keine Pausen machen.
Wir haben genug Zeit.
Ach so, okay. Das passt nämlich ganz doll auch zu dem, was wir gerade besprochen haben. Einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und ich mache jetzt etwas, was mich total glücklich macht, weil ich anderen Menschen die Chance geben kann, das Gleiche zu machen wie ich. In einem Team arbeiten, miteinander andere wachsen lassen. Und zwar geht es da um, ich weiß nicht, kann ich die Firma auch nennen?
Kannst du auch. Also
okay, um die Firma Ringana. Die habe ich entdeckt durch eine Freundin. Und die kam irgendwann zu mir und sagte, Hilli, das ist so toll, da musst du dabei sein. Und ich sehe dich auf den Bühnen Ringanas und so. Und ich dachte, alte Entschuldigung. Also es geht um frische Kosmetik. Die einzige Firma in ganz Europa, die Kosmetik frisch, also komplett ohne Zusätze, nicht mal Konservierungsstoffe herstellt. Und das wusste ich halt damals schon und sagte, also ich soll jetzt, also du findest, also ich soll jetzt Cremes verkaufen und auf deine komischen Bühnen. So, sie ließ dann Gott sei Dank nicht locker. Und dann habe ich irgendwann, fragte sie mich, ob sie mal meinen Küchentisch in Hamburg nutzen kann, weil sie in Berlin lebt, aber aus Hamburg kommt und so eine Runde mit Mädels machen kann. Da habe ich gesagt, ja klar, also weiß ja, mich interessiert es ja nicht, ich bin dann wahrscheinlich nicht da. Und dann kam sie und machte das und ich sagte, und ich merkte, wie wichtig ihr das war und wie sie auch aufblühte schon dadurch. Und ich dachte, okay, cool, dann gucke ich es mir doch mal an. So, und dann habe ich es mir halt angehört und dann hat sie die Philosophie von der Firma erzählt, also eben die Frische und die Nachhaltigkeit, also die haben schon vor 25 Jahren angefangen und da geht es eben die haben die Nachhaltigkeit schon in der DNA, all das, was Firmen heute suchen, wie sie es besser machen können, darum geht es bei denen eigentlich nur und das ist halt wunderschön. Und dann bin ich dort Partnerin geworden, sogenannte, und dann habe ich erst mit der Zeit erkannt, was da wirklich dahinter steckt, nämlich natürlich konnte ich auf der einen Seite, hatte ich plötzlich das, also was ich am Laden damals so besonders schön fand, war Menschen kennenzulernen und deren Geschichten zu hören und so. Und das habe ich vermisst. Ich musste diesen Laden, von dem ich vorhin schon erzählt habe, irgendwann aufgeben, weil ich mit dem Schreiben und den Kindern und er war auch nicht mehr so meins, weil ich musste da ja hingehen. Und das fand ich in den ersten 2 Jahren richtig cool. So. Mhm. Und es war auch richtig schön. Aber irgendwann habe ich mir eigentlich immer nur noch überlegt, was ich nachmittags an die Tür schreiben kann, warum ich heute wieder nicht da bin, damit die Leute mich lustig finden und nicht sauer auf mich sind. So. Okay. Da sind mir dann auch immer sehr viele Ideen gekommen. Aber irgendwann machte es halt auch keinen Sinn mehr. Aber das vermisste ich halt so. Also weil das Schreiben ist ja, bis auf dann die paar Drehtage, bei denen man da dabei ist, ist das Schreiben halt ja sehr einsam. So, und das ist ja eigentlich gar nicht so mein Typ.
Also was hast du vermisst?
Die Menschen, die Geschichten, die Leute, die ich dort kennenlerne. Dass ich nämlich jetzt die Chance habe, auch euch übrigens super gerne mal, Menschen zu mir einzuladen, die ich gar nicht, also nicht nur die engsten Freunde, sondern ich habe jetzt einen Grund. Ich muss nicht von 10 bis 18 Uhr irgendwo stehen und hoffen, dass jemand kommt, sondern ich kann jetzt einfach Leute einladen. Und dadurch, dass ich auch sozusagen, da das ja sehr viel mit Mentoring zu tun hat, meine Partner fördere, also weil ich kann nur wachsen, wenn ich die wachsen lasse, das ist das Schöne daran, mache ich auch ganz oft Abende, wo die dann Leute einfach einladen. Das heißt, ich treffe plötzlich und sage, ach, wie lustig, wir kennen so genau solche Momente, wir kennen uns doch und so. Und dann hat man plötzlich einen Abend mit ganz gemischten Leuten und sowas liebe ich halt so. Und das ist ein großer Teil, den ich daran liebe. Ich habe jetzt ja vorhin gesagt, dass Andrea, meine Freundin, sich vorstellte damals, dass ich irgendwann mal auf deren Bühnen stehe. Und ich war tatsächlich am Samstag, hatten Andrea und ich unsere Bühnenpremiere in Berlin auf dem sogenannten Next. Und das war so schön und es hatte eben auch so viel mit so viel Wertschätzung zu tun. Und jetzt bekomme ich natürlich durch meinen anderen Beruf auch sehr, sehr viel Wertschätzung. Also das sozusagen ist bei mir
ist schon nochmal ein anderes.
Aber es ist etwas viel Echteres. Mhm. Also es ist viel, viel echter. Ich habe da zum Beispiel den, und also ich wurde tatsächlich gefragt zu Ringana Welt versus Filmwelt, war mein Interview. Und zum Beispiel auf der Bühne zu stehen für den nächsten Filmpreis, ist natürlich total toll, aber wenn man da steht bei Ringana auf der Bühne und gefeiert wird für die höchste Zielstufe, so das sind so Karriereschritte, egal, ein bisschen kompliziert, aber dann ist es eben, dann freut sich eben aus tiefstem Herzen die ganze Halle, weil es nur um Dankbarkeit geht. Die sind dankbar, dass man sie motiviert, was zu tun.
Und naja, es geht auch um die Verbundenheit, dieses, ne? Genau. Also es geht um die, das da ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die wir haben auch unser erstes klein war es gar nicht, Mini-Event gehabt, mit Gefühlsecht und tatsächlich zu sehen, dass alle Frauen und Männer auf so einer Ebene verbunden sind, wo es gar nicht um, wir lassen ja auch wachsen durch den Podcast geben die Bühne jemandem anders und da fließt das irgendwie alles zusammen und es ist eine total, es ist eine sehr, sehr schöne Energie, die da entsteht durch die Verbundenheit.
Das stimmt.
Schöner
und das
Vergleich.
Ist da so, ja. Ja, deshalb liebe ich das so. Und mein Team wächst und wächst und wächst.
Ist das neu für dich, die Verbundenheit so?
Wie meinst du das?
Ja, ich weiß nicht, weil das gerade so, das sticht so raus. Das
ach so.
Ist, also ja, es das ist für ist, dich, du brennst so dafür.
Natürlich, das ist ja, das ist schön, dass dir das auffällt. Das war, ist mir so noch nie bewusst geworden. Aber ja, klar ist das neu für mich. Das hatte ich nie. Ich konnte nie ein Mentor sein. Ich konnte nie Menschen meine Motivation zur Verfügung stellen oder sie fördern oder das ist ganz neu für mich und das macht mir wahrscheinlich genau deshalb irrsinnig Spaß und es gibt halt so wunderschöne Geschichten, nämlich zum Beispiel meine Kati aus dem Reisebüro von damals, die tatsächlich meine Freundin wurde in dem halben Jahr, in dem ich da war. Die hatte ich aus den Augen verloren, weil ich dann ja auch schon sehr jung, hatte ich noch gar nicht erzählt, neben dem Schreiben bekam ich ja auch, oder wir gemeinsam, Gott sei Dank, drei Kinder. Das erste mit 23, das war Leonie, dann Fritz mit 25 und Smilla mit 27. Und so gingen unsere Leben, Katis und meins, natürlich komplett auseinander. Und ich wohnte plötzlich in der Heiligstraße, was übrigens, muss ich auch mal kurz erzählen, ich glaube ja ganz doll, und das lerne ich auch bei Ringana sehr, weil es hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, Visionieren ist so toll. Ich bin damals mit Jessi, mit der ich die Optiker-Ausbildung machte wiederum, durch die Feldbrunnenstraße war es, glaube ich, gelaufen und habe gesagt, hier wohne ich irgendwann mal. Und es dauerte wirklich eben nur dieses halbe Jahr, bis ich nicht in der Feldbrunnenstraße, aber immerhin in der Heiligstraße. Und ich möchte dazu sagen, darum geht es mir nicht. Also es ging nicht darum, dass ich jetzt so toll wohne, sondern ich hatte irgendwie die Vorstellung, hier werde ich eine Familie in diesem...
Naja, du hast dieses Urvertrauen ins... Caesar, du sagst das auch manchmal, pass auf mit dem Universum, das ist schnell. Ich roll mich da auch manchmal, wenn ich irgendwas rausschicke und dann geht es mir eigentlich viel zu schnell. So schnell wollte ich es jetzt gar nicht haben.
Ja,
ich habe es ähnlich mit der Wohnung hier gehabt. Hier bin ich auch vor 10, 12 Jahren mit meinem jetzt dann Ex-Mann vorbeigelaufen und gesagt, wir wollen hier unbedingt hin.
Ja.
Und so war es dann auch. Also das ist total schön.
Auch eine sehr schöne das, was wir, und eine sehr schöne Ecke.
Ja, dass das, was wir manifestieren, tatsächlich auch so den Weg zurück oder zu uns findet.
Ja.
Woher kommt das?
Warte mal, ich muss die Geschichte von Kati noch zu Ende erzählen.
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Ich immer so ausschweifend, du merkst dir deine Frage, weil Kati...
Ich nie übrigens.
Weil Kati ist nämlich jetzt, die habe ich dann vor 2 Jahren angerufen und wir haben wirklich, keine Ahnung, ich glaube 14 Jahre keinen Kontakt gehabt, irgendwie zwischendurch vielleicht nochmal, aber ich weiß auch, dass sie damals ein bisschen traurig war und ich das nicht so gut gemanagt habe. Ich war plötzlich in meiner, also ich war nur noch auf Christian fokussiert und also wir sind gereist und Dings und die Kinder und alles andere interessierte mich irgendwie nicht mehr so richtig. Und vor 2 Jahren habe ich meine Kati angerufen und habe gesagt, Kati, was machst du eigentlich? Hat sie gesagt, ja, immer noch hier Dings Reisebüro und der Klaas und die Kinder und so und alles ist irgendwie, aber das mit dem Reisebüro nervt auch irgendwie langsam und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm doch mal zu mir, ich habe was ganz Tolles für dich. Also das... nicht das Ende der Geschichte, Gott sei Dank, aber es war der Anfang unserer neuen Geschichte und Kati ist seit 2 Jahren meine Partnerin und sie ist jetzt durch Corona natürlich leider auch so ein bisschen, sonst wäre sie schon viel weiter. Und das Ziel ist eben, dass sie eben raus aus dem Hamsterrad und in frei und Dings und mit mir im Team. Und wir Schön. Sind voll glücklich, dass wir uns wieder, ihre Mutter ist Partnerin mittlerweile. Man macht halt auch tatsächlich ältere Menschen damit sehr, sehr glücklich, weil sie plötzlich von jetzt auf gleich in einer Community sind. Also plötzlich bist du ein Teil von allen und alle sind für dich da und alle freuen sich, dass du da bist und du kannst neu auf Leute zugehen. Also das hat so viel Schönes. Ich habe für mein neues Drehbuch, was ich gerade schreibe, neulich mal überlegt, weil es sehr schwer ist, das in kurzen Worten zu beschreiben, wie schön das da alles ist. Mhm. Und da, in meinem neuen Drehbuch geht es um eine ältere Dame, die so ein bisschen verlassen von ihrem Mann, so ein bisschen eher negativ gerade und einsam dem Leben gegenübersteht, nicht mehr dabei ist bei ihren Freundinnen, wenn die sich mit den Männern treffen, sondern die neue Frau und so. Und die lernt durch einen schönen Zufall jemanden kennen, der ihr Ringana, oder muss man mal gucken, aber so etwas zeigt. Und blüht halt auf und blüht auf und blüht auf und blüht auf. Und dann habe ich mir neulich überlegt, weil das eben so schwer zu beschreiben ist, ob es nicht vielleicht doch einen vergleichbaren Beruf gäbe, den sie dann haben kann plötzlich, der sie so glücklich macht. Und ich kann euch sagen, ich habe mich sogar beraten lassen, ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ihr den wahrscheinlich, die kennt ihr alle, eine Frau, die sich sehr mit Führungskräftetraining und mit Berufen und so beschäftigt. Und auch der ist nichts eingefallen. Und das ist, genau, das macht sehr, sehr, sehr glücklich. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb ich so strahle.
Ja, aber es ist echt ganz schön. Also mich interessiert ja immer sehr dieser Weg. Und da fangen wir ja immer an bei der Prägung. Also du hast ja ganz klar und forsch gesagt, also du musstest dann da auch weg, wo du herkommst. Also wo war der Mangel?
Der Mangel in meinem Dorf.
Ja, oder in deiner Familie, weil das, so wie du das jetzt beschreibst, ist jetzt wurscht, welche Firma oder welches Produkt es tatsächlich ist. Also, weil wir sind an dir interessiert.
Ja.
Und an dem, was füllst du da auf? Genau, was füllst du da auf, wo vorher eine Lücke war?
Da fülle ich auf, dass das Miteinanderarbeiten, das hat jetzt nichts mit meinem Dorf zu tun, aber was ich sozusagen, was ich in dem Drehbuchschreiben vielleicht vermisse, ist tatsächlich, glaube ich, die Echtheit, die echte Anerkennung, was nicht bedeutet, dass nicht Leute mir ehrlich sagen, wie, aber so die Wahrhaftigkeit und die Verbundenheit, würde ich jetzt mal sagen, sind so das, was ich da nicht so spüre. Also zum Beispiel Freundschaften, wenn man jetzt an einem Filmset ist, lernt man natürlich ganz spannende Menschen kennen. Mhm. Man ist so total eng und man geht abends essen und man feiert und man wächst zusammen und so. Aber nach anderthalb Monaten gehen dann auch alle zum nächsten Film und da wachsen sie dann da alle zusammen. Und hier
hat
es
keine Tiefe?
Hier, genau, es hat keine Tiefe. Und hier ist es so, wir wachsen halt immer, immer mehr zusammen. Also man wird halt zu Freunden und das ist so wunderschön.
Naja, das ist, ich habe neulich in unserer geliebten Marsbar, saß eine Frau am Nebentisch und ich habe sie gar nicht erkannt. Wir kennen uns tatsächlich von einem früheren Projekt und sie guckte sich dann einmal um und sagte, sie hätte unseren Podcast über die Hormone gehört und schämte sich aber auch fast so ein bisschen, in Anführungszeichen. Und das ist, ich sag mal, das Produkt an sich klingt so oberflächlich, in Anführungszeichen, es geht um Haut. Aber darunter liegt ja was ganz anderes. Also wenn wir sagen, wir haben Hautprobleme, wir haben Hormonprobleme, ist es eigentlich was, in Anführungszeichen, oberflächliches. Aber gleichermaßen kommt man da so, was sind halt die echten Themen? Es ist halt das, was wirklich irgendwie uns beschäftigt. Ob das jetzt die Haut, das Organ oder die Hormone sind.
Ja, da wo die Sehnsucht offensichtlich ja hingeht. Ja, also sowohl bei dir als auch bei deinem ganzen Team. Und das können wir ja auch aus dem Podcast
bestätigen und ich glaube, dass da auch, ich glaube, da wird es noch, das wird weiter in die Richtung gehen.
Das ist der Anfang.
Ich glaube, dass, also das ist meine persönliche Meinung, je digitaler wir werden und je mehr, die es auch durch Corona natürlich noch mal sehr viel mehr in unserem Alltag. Jetzt sind gerade von meiner Tochter sind 3 Kinder in Quarantäne zu Hause, die sind 6. Die sitzen jetzt hier mit iPad am Abendbrot und frühstücken zusammen, essen am Abendbrot zusammen, putzen die Zähne zusammen. Und das ist total wundervoll. Auf der gleichen Seite glaube ich, dass das trotzdem die Verbundenheit verliert, so ein bisschen durch diesen, die Medien sind schon auch ein Cut, wie so ein Messer, was dazwischen geht. Und deswegen glaube ich, ist das Bedürfnis nach Verbundenheit an der Stelle nochmal sehr viel höher. oder nach Community oder
Stellen deine Kinder das auch fest, dass du anders bist?
Ich glaube, meine Kinder, die sind das gewohnt, dass ich anders bin, sagen wir mal so. Aber,
ja, aber
ich weiß, was du meinst. Mh. Also noch glücklicher, meinst du?
Ja, oder mehr Fülle, also mehr fühlbare Fülle.
Weil also meine älteste Tochter, um da mal anzufangen. Ich glaube, dass ich schon immer ein sehr erfüllter Mensch. Ich sage gerne über mich, ich bin ein Glückskind und das war ich, glaube ich, schon immer. Also schon allein, dass ich Christian begegnen durfte. Schon allein, dass Christian hat damals gesagt, lass uns 5 schöne Jahre haben und wir hatten immerhin 17. Mhm. Also, und schon allein, das ist vielleicht auch noch schön, das zu erzählen, unsere Trennungsgeschichte ist so wunderschön, weil wir sind mittlerweile getrennt, aber wir sind nicht getrennt, weil wir uns nicht mehr mochten oder weil wir uns gestört haben oder so, sondern eigentlich sind wir getrennt, weil Christian irgendwann zu mir gesagt hat, weißt du was, wir müssen jetzt mal reden, weil ich kann sozusagen nicht deine Zukunft als dein Partner sein. Ich kann immer für dich da sein, aber du musst frei sein. Und das habe ich damals auch schon selbst gespürt. Es wäre bestimmt auch irgendwann passiert, aber er hat es halt gesagt und er hat mich, wir sind dann, das ist eine wirklich schöne Geschichte, wir sind zusammen, haben dann gesagt, wir fliegen nach irgendwo, es war dann Mallorca, und haben ein Wochenende lang zusammengesessen und haben wirklich in dem Hotel müssen die Leute gedacht haben, wir sind irgendwie komisch, weil wir haben im gleichen Moment geweint, gelacht und haben uns halt alles erzählt, was wir so vielleicht uns vorher nicht erzählt haben, obwohl wir wir hatten eine gute Partnerschaft, aber da war man vielleicht noch mutiger, tatsächlich auch in die Richtung zu gehen, in die man fühlte, dass es gehen muss, so. Und dann sind wir danach zusammen nach Hause geflogen und wie gesagt, vorher hatten wir gesagt, egal, vielleicht kommen wir auch genauso zurück oder eben anders, und wir flogen nach Hause und waren uns sicher, dass es richtig ist, dass wir uns trennen. Mhm. So. Also ich suchte dann gleich eine Wohnung. Wir erzählten das an dem Abend genauso euphorisch, weil wir waren eigentlich glücklich über, also auch Christian, wir waren beide glücklich, dass wir das entschieden hatten. Mhm. Genauso mit diesem großen Glück setzten wir uns mit unseren Kindern an unseren Abendbrotstisch und erzählten das einfach so. Und das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde, dass man das vielleicht ein bisschen besser vorbereiten muss. Und nicht, da sitzt ein glückliches Paar und war gerade auf Mallorca und erzählt plötzlich, dass es sich trennt. Also unsere Kinder sagen heute alle drei, wir sind so super damit umgegangen, das haben wir so toll gemacht auch. Vielleicht ist das auch ein Tipp. Mhm. Die haben neulich gerade mal alle drei gesagt, dass sie uns so dankbar sind, dass wir Regeln aufgestellt haben, dass wir nicht gesagt haben, mal gucken, wer wann wo ist und also jeder kann machen, was er will, sondern wir haben halt von Anfang an gesagt, 14 Tage bei Christian, 14 Tage bei mir, alle immer zusammen. Auch nicht der eine bleibt doch da, der andere macht doch dies oder so. Das ist so, es sei denn, wir können nicht. Und wir sprechen uns ab und sagen, und da haben sie neulich gesagt, dass diese Struktur, dass sie bei so vielen anderen Freunden, die auch getrennte Eltern haben, sehen, dass das ihnen viel leichter gemacht wurde dadurch. Mhm. Das fand ich irgendwie ein tolles Feedback natürlich.
Ich kenne das von einem Coach, den wir auch hatten in unserer Trennung, dass wenn die Kinder den Rahmen der Familie nicht mehr haben, dass dann das Erste, was wichtig ist, ganz schnell einen neuen Rahmen zu finden für die Kinder. Und ich glaube tatsächlich auch, ich bin ja auch getrennt, auch schon länger, dass das möglich ist und dass man muss viel Ego beiseite lassen und ganz viel gucken, was sind die Emotionen, wo kommen sie her, was ist gerade dran. Ich finde, es erfordert echt viel Arbeit, aber es ist möglich, sich im Guten zu trennen. Und ehrlicherweise klang das gerade, ich hatte zwischendurch Gänsehaut, es klang ein bisschen nach dem nächsten Drehbuch.
Ja, habe ich auch tatsächlich schon überlegt. Ich weiß halt immer nicht, ob es nicht Christians Reife auch sehr zuzuschreiben ist. Und Christian hat ein ganz bewegtes Leben hinter sich und ein sehr freies. Und also wir sind beide, glaube ich, wir sind nicht normal, also normale Eltern so, aber das Quatsch. Aber wir haben uns beide so sehr gegenseitig geformt, weil wir beide sehr offen waren, uns formen zu lassen und haben uns sehr wachsen lassen und aneinander wachsen lassen. Und Ich habe den Faden verloren.
Nee, das lasst ihr ja immer, ihr lasst euch immer noch wachsen, aber eben nicht mehr unter diesem Deckmantel von wie es eigentlich sein sollte.
Ja, so das stimmt. Vielleicht.
Und ich glaube, das ist nicht nur, also ja, seine Reife, aber es erfordert auch zwei Parteien.
Jetzt weiß ich es, danke.
So.
Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch was mit dem großen Altersunterschied zu tun hat, dass man das eben so, also ob man das wirklich vergleichen kann mit einer Beziehung, die einigermaßen gleichaltrig
also,
ist.
Wir sind 3 Jahre getrennt, also es funktioniert auch. Ich weiß nicht, aber vielleicht. Ich glaube schon.
Ich meine, funktionieren tut das ja bei vielen. Das ist jetzt, das meine ich gar nicht, aber dieses ganz besonders Liebevolle und dass man immer noch aufeinander achtet und immer noch so ganz, also zum Beispiel mein jetziger Freund, Lebenspartner, Bene, der Christian hat mir vorgestern gesagt, weißt du was, Hilly, es ist so schön, am Anfang war ich nicht ganz sicher, aber dass du einen so tollen Menschen in unsere Familie gebracht hast so, und dass er so dankbar auch für ihn ist, das ist ja sehr, also das ist schon, ich glaube, das geht schon, besonders, weil er eben so viel älter ist, denke ich, aber weiß ich nicht.
Also ihr habt quasi den Vorteil dann mitgenommen, das kann ja auch furchtbar in die Hose gehen, also bei diesen großen Altersunterschieden. Aber das ist bei euch.
Mit Bands ist das richtig toll.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Naja, auch da ist wieder, also das Wort, was bei mir die ganze Zeit hängt, ist Verbundenheit.
Ja.
Also auch ihr seid ja auch durch die Kinder oder miteinander, durch eure Geschichte verbunden miteinander.
Genau. Und haben tatsächlich immer, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber da fallen mir natürlich so Sachen ein. Unser Wichtigstes war immer, dass es den Kindern gut geht und nicht uns. Also, wenn wir uns schon trennen, dann müssen wir halt alles dafür geben, dass es denen, dass die richtig fröhlich und glücklich irgendwie da durch sind, gehen. Und
ja,
das
wobei,
haben wir, glaube ich, auch ganz, die sind ganz, ja, toll sind sie eh, sind ja unsere Kinder alle, aber die auch.
Ja, wobei, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also Henne-Ei, ne? Geht es den Kindern gut, weil es den Eltern gut geht?
Ja.
Also wenn du strahlst, dann sehen das ja auch deine Kinder und fühlen das.
Das stimmt.
Und wenn du das nicht tust, dann ist es kann dann auch nicht gut für die Kinder sein.
Das stimmt. Das war sogar immer mein Satz, dass ich immer gesagt habe, wenn es mir gut geht, geht es euch auch gut.
Das stimmt.
Ja, da hast du recht.
Und was, vielleicht können wir da nochmal kurz reingehen. Du sagtest, das hättet ihr dann irgendwie, oder das wäre dann nicht so gut gewesen, dieses Abendessen und es denen dann zu sagen. Oder du meinst, das hätte besser laufen können? Hast du da noch einen Tipp?
Ja, nee, also
es tut immer weh und es ist immer schade.
Ja, genau, also deshalb, vielleicht war es ja auch gerade richtig so, ich weiß es nicht, aber ich weiß noch, dass es für uns halt ganz schrecklich war, weil die liefen alle in verschiedene Richtungen und Weiten und der eine knallte die Zimmertür zu, der andere schrie und die dritte, die kleine Smilly, die blieb am Abendbrottisch sitzen und verstand das, glaube ich, alles gar nicht und sagte irgendwann, können wir nicht einfach weiter essen? Ja. Ja.
Ja, klar, das ist, das ist auch, wenn die Kinder reinkommen und ich meine, wir haben das von Anfang an, so wie du sagst, der Rahmen war weg und dann gab es einen neuen Rahmen. Und trotzdem kommen die manchmal durch die Tür und sagen, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du getrennt bist, dass ihr getrennt seid und könnt ihr nicht in einem Bett schlafen.
Das haben wir Gott sei Dank nicht, weil sie ja auch schon älter waren. Ne? Also die haben das alle richtig, also ich glaube, das haben wir schon echt gut gemacht. Also nicht, dass du es nicht gut machst, Entschuldige, du meinst das nicht, aber dass sie schon älter waren, hat es auch leichter gemacht so. Und die waren dann auch irgendwann so, also sie wussten ja, ich suche eine Wohnung oder wir suchen eine Wohnung. Und es war dann auch irgendwann so, dass es auch irgendwann mal hieß, so, hast du jetzt mal eine gefunden? Also ja. So, ja. Es war dann, also dadurch, dass wir auch noch lange dann eben doch noch wochenlang da so zusammen gewohnt haben, konnten sie sich auch super dran gewöhnen und dann wurde das auch alles total entspannt. Und dann hatten wir irgendwann eine Wohnung und dann hat Christian auch mitgeholfen da. Also das, ja, genau.
Das also sie schön. Sind dann in die Aktivität gegangen.
Ja.
Das ist ja wichtig.
Ja.
Also, sehr schön, ja. Was liegt noch oben?
Ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen?
Ich kann noch ein bisschen. Habt ihr euch helfen lassen? Fällt mir gerade ein. Oder die Kinder? Oder habt ihr das, also jetzt aus welcher Richtung auch immer? Oder wie sind die Kinder dann oder ihr auch damit umgegangen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es jetzt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern... Wo war der Schmerz? Wie seid ihr damit umgegangen? Wer wie? Also da ist meine Frage, habt ihr da Hilfe gehabt?
Ja, lustigerweise, das meinte ich eben, es gibt natürlich in jedem von uns und auch in meinen Kindern irgendwo einen Schmerz, aber es gab da keinen großen Schmerz, weil wir so klar waren und weil wir so miteinander waren und weil sie eben wahrscheinlich im richtigen Alter waren. Also wenn man sie heute fragt, und das stimmt nicht, also Fritz war zum Beispiel, also das stimmt nicht ganz, also natürlich hatten die einen Schmerz, aber wir haben halt viel geredet, so, also wir selbst haben viel geredet, mit denen und haben darauf geachtet, dass sie eben nicht jetzt einfach weitermachen müssen, so wie bisher, sondern dass sie immer mit ihrem Schmerz zu uns kommen sollen. Natürlich gab es den. Ich verdränge halt immer so Sachen, die mir nicht so. Also ich kann mir immer nur das Gute merken. Aber ich habe jetzt Szenen vor Augen, doch, es gab Schmerz. Aber nein, wir haben uns da nicht helfen lassen. Ich habe mir vorher, also schon Jahre vorher, irgendwann mal eine Therapie und auch eine Familienaufstellung gemacht. Hm. Weil ich so gerne meine Kindheit, meine Jugend nicht meinen Kindern mitgeben wollte. Weil ich in meiner Jugend, also mein Vater, dieser wirklich tolle Typ, hatte aber auch Probleme. Und zwar hatte er ein Alkoholproblem. Mhm. Und darunter habe ich gelitten unter der ganzen Situation und habe dann...
Okay, ich komme. Ich komme.
Also ich hatte Bulimie in meiner Jugend und eigentlich, als ich Christian kennenlernte, war es irgendwie vorbei. So, es war dann weg. Aber es war natürlich nicht wirklich weg, weil sowas geht ja nie wirklich weg. Und dann habe ich halt gemerkt, als ich glaube, ich hatte Leonie schon, dass ich irgendwie an mir arbeiten muss, um meine Kinder damit nicht zu beschweren mit meinem. Also ich wollte das gerne einmal abcutten. So. Mhm. Und dafür habe ich dann auch eine Familienaufstellung gemacht und habe sozusagen die Last meinen Eltern zurückgegeben. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Und ich habe heute noch, also auch heute sitze ich wieder bei, sie heißt Carola und ist wunderbar, manchmal auch mit meinem Partner, weil das einfach toll ist, ja. Sich, also das heißt gar nicht, dass man Riesenprobleme haben muss, sondern man hat halt einfach ja, wie ein Coach, wo man mal das ja. aufstellt, mal das, mal dahin guckt, mal sagt, irgendwie dem geht es gerade nicht so gut, wie können wir dem helfen, also auch innerhalb der Familie, auch den Kindern, so wenn der eine vielleicht auch mit dem neuen Partner vielleicht doch nicht ganz so, dann kann man da mal hingucken.
Unbedingt.
Und das finde ich super, jemanden zu haben und auch früh den Kindern zu zeigen, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen. Mhm. Also das haben wir damals nicht gemacht, aber ich bin jetzt zum Beispiel so, dass ich zu allen dreien sage, so, guck doch mal, mach mal, also die zumindest ermuntere, bis jetzt hat es noch keiner gemacht, aber das werden sie schon tun, auch schon in frühen Jahren einfach mal irgendwo hinzugehen, wo man quatschen kann über Dinge, die man vielleicht mit den Eltern nicht bespricht oder...
Ja, wo es klemmt.
Genau.
Also weil es total normal ist, dass es klemmt.
Genau.
Mhm. Und eigentlich ist da auch wieder der Bezug zum Kinofilm oder zur Theaterbühne, weil Cesar, du sagst immer, wir sind ja beide auch, wie sagt man das, keine, die ein oder anderen Familienaufstellung schon mit durchgenommen. Und am Ende ist es auch wie ein Kinofilm, den du dir anguckst von deinem eigenen Leben.
Das stimmt.
So, genau, es ist halt ein bisschen anders, ein bisschen intensiver. Muss ich ein bisschen in Acht nehmen vor der Welle, die dann losgeht.
Ja.
Das stimmt. Magst du nochmal, also weil ich finde es ganz toll, dass du gesagt hast, dass du Bulimie hattest.
Ja.
Und wir haben eine ganz, ganz besondere Stunde mit Nila Konzen gehabt, die von ihrer Magersucht erzählt hat. Also mit der sie irgendwie 10 Jahre oder ungefähr schon unterwegs ist. Tja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage habe. Ja, doch. Also weißt du, was du immer wieder sozusagen nicht genommen hast oder ausgespuckt hast oder kannst du das so formulieren? Hast du da die Essenz?
Also ich glaube, dem voraus ging bei mir und ich glaube, es ist ja nicht so selten, dass man eben sehr viel aß und sehr viel zunahm. Also ich habe mit 13, glaube ich, 73 Kilo gewogen. Das habe ich in den Schwangerschaften dann wieder das nächste Mal. Mhm. Und fühlte mich natürlich wahnsinnig unwohl in meiner Haut, klar. Mhm. Habe aber das immer kompensiert. Ich war immer der Klassenclown. Also ich bin aus dem Fenster gesprungen und bin wieder durch die Tür rein. Das habe ich 13 Mal gemacht, bis mein neuer Eulili-Pulli riss und ich kam heulend wieder rein. Mhm. So, also ich hatte immer, mir ging es nie um den Unterricht, sondern mir ging es immer nur um den Spaß. So. Mhm. Und dann gab es Momente, ich hatte das große Glück, reiten zu dürfen. Also ich hatte ein Pony und auch irgendwann ein Pferd. Mhm. bekommen und komme auch aus so einer Reiterfamilie. Und meine Reitlehrerin sagte irgendwann beim Reitunterricht plötzlich vor 7 anderen, die dort mitritten, Mann, 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 Hilli, dich, Hilke, mich nannte damals keiner Hilli, sondern Hilke, Hilke, dich müssen wir aber auch mal wieder auf die Waage stellen. Und das ist dieser eine Satz, der...
Hat gesessen.
Genau, Und den werde ich nie vergessen. Der hat mich so getroffen, dass ich jetzt noch ganz gerührt sein könnte. Mhm. Der war, deshalb warne ich auch immer davor, so, ja, genau. Der davor? Hat so, ja, eben solche Dinge zu Kindern zu sagen. Also,
wieso?
Naja, weil es dieser eine Satz sein kann, der dich dahin bringt. Also wenn du anfällig bist.
Ich war jetzt so in einem anderen Film.
Remember unsere letzte Folge, wo es um die Stimme ging und der Lehrer zu mir sagte, Katinka, wenn du den Mund aufmachst.
Ja, ja.
So, aber solche Sätze sagt man nicht zu Kindern, egal genau. Wie.
Nee. Oder du kannst nicht singen, du kannst kein Englisch. Es sind alles Dinge, die ich nicht kann, weil mir das irgendjemand mal gesagt hat.
Nee, ich war einen Schritt weiter. Ich habe gedacht, da wärst du schon sehr wenig gewesen.
Das waren die 73 Kilo. Ja,
ich war schneller.
Und da, genau. Und das war der Moment.
Das war der Auslöser.
Genau, genau. Und natürlich wissen wir alle, da wird es mir auch sonst nicht ganz gut gegangen sein. Yes. Also es kann nicht nur so ein Satz sein, aber das habe ich ja schon erzählt. Treffen. Also das war halt nicht leicht mit einem alkoholkranken Vater so und immer das Aufpassen, dass es der Mutter gut also, dieser, die aber auch Gott sei Dank eine sehr starke Frau ist und auch sehr gut dadurch gegangen ist, aber trotzdem irgendwann gab es den Moment, das war gar nicht Carola, als ich mit Christian da war, da hat mal jemand zu mir gesagt, so, das ist ganz schön hart für ein Kind, wenn der Vater unten alkoholisiert ist, die Mutter weint und man sitzt alleine auf dem Bett und keiner kommt, keiner ist für einen da. So, und das ist so ein Satz, wo ich dachte, oh ja, stimmt, wow, Hedi, und das hab ich halt tatsächlich erlebt, so. Ja. Und das wird schon was mit einem Kind gemacht haben. So. Mhm. Also mit mir gemacht haben. Und genau, und nach diesem Satz hörte ich auf zu essen und habe Monate 2 Apfelsinen am Tag gegessen, höchstens. Ich aß dann nach diesem Satz tatsächlich nur noch zwei Apfelsinen am Tag, genau. Und magerte runter auf 46 Kilo. Das heißt also, meine Knie waren dicker als meine Oberschenkel.
Du bist jetzt nicht gerade 1,50 groß?
Nee, ich bin 1,78 groß. Also da war ich schon echt dürr.
Haben deine Eltern was gesagt oder kannst du da was erinnern?
Das ist immer ein heikles Thema, weil ich habe neulich zu meiner Mama gesagt, es ist alles in Ordnung, weil wenn mir das alles nicht passiert wäre, wäre ich heute nicht die ich heute bin. Und ich bin ein sehr erfüllter, glücklicher Mensch. Deshalb gibt es da auch nichts, wo man sagt, aber nein, sie haben es irgendwie nicht gesehen. Und doch haben sie es natürlich gesehen. Also kann man ja gar nicht sehen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich glaube, meine Mutter hat einfach nicht die Kraft, auch noch sich um mich sozusagen zu sorgen, sondern... Ja.
Weil sie selber so ein großes Paket zu tragen hat?
Naja, auch wegen meines Vaters. Ehemann, genau. So, also da war, und dann natürlich immer dieses nach außen. Mhm. Also man war ja auch quasi in so einer Co-Abhängigkeit, weil man ihn ja auch schützen musste. Ja, ja. Weil wie gesagt, er hatte diesen Beruf. Mhm. Und er hatte nicht nur den. Also mein Vater war Vorstand beim Kreis Jäger-Dings, im Kirchenvorstand, im DRK. Wo man Vorstand sein konnte, war mein Vater Vorstand. Dementsprechend viele Sitzungen hatte er natürlich auch abends. Und in unserem Dorf, da trinkt man eben Korn und Bier. So. Mhm. Und da... Genau, manchmal trank man das dann auch schon mittags, weil da war eben auch schon eine Sitzung und so rutscht man dann da so rein. Genau, und ich erinnere zum Beispiel, ich weiß noch, dass unsere Lehrerin, es gibt auch immer Lehrer, die dafür zuständig sind, sich um solche Fälle zu kümmern. Vertrauenslehrer. Genau. Ich weiß noch, dass die Vertrauenslehrerin irgendwann zu mir kam und sagte, Hilli, Mensch, dir geht's auch nicht gut, oder Hilke. Mhm. Und ich sagte, doch, so. Und das war's dann immer. Also meine Mutter sagte auch irgendwann mal, sie hätte mit unserem Arzt gesprochen und der hätte gesagt, aber ich sei ja immer so fröhlich. Das könnte er, also so. Und so rutschte ich so dadurch unbemerkt und konnte
das
weitermachen.
Das hat Mila ja auch bestätigt, ne, dass sie ihr das ganz oft gesagt wurde. Und sie sagt auch, hört nicht auf, es den Leuten zu sagen.
Ja, genau. Andersrum. Sie sagt, das hat eigentlich fast keiner gesagt.
Oder sie hat es nicht gehört. Ich weiß es nicht. Das, was bei mir hängen geblieben ist, dass sie sagte, hört nicht auf, es zu sagen.
Genau.
Solange bis es ankommt. Also wirklich als
Appell. Nicht von der Gabel lassen, sondern... genau. Dranbleiben. Also ich würde das heute, ich merke, ich habe es auch schon Menschen auf den Kopf zugesagt, habe gesagt, du bist Bulimikerin und du musst dir helfen lassen. So. Also
woran siehst du das?
Das sieht man schon allein am Unterkiefer. Und der ist viel ausgeprägter. Also jetzt haben auch manche von Natur aus einen, ja. Aber du siehst...
Es gibt das, so eine Physiognomie,
meinst ja, du? Ja, das ist so sehr behaart.
Ah, das ist ja, wenn du... Das haben wir Magersüchtige auch.
Ja, ja, genau.
Also so wie so ein Fell.
Ja, genau, genau. Aber
du meinst dann, aber mehr die Ausprägung auch jetzt oder die Haut?
Ja, also man sieht die Drüsen... Also man spürt es einfach auch an der Unsicherheit des Menschen oder an irgendworan spüre ich das. Also ich habe schon zweimal richtig gespürt, sagen wir mal so.
Ja, ganz sicher.
Ja. Und ich habe auch jetzt tatsächlich dadurch die große Chance, dadurch, dass meine Kinder auch das alles wissen, dass die auch schnell mich zur Hilfe holen und dafür auch tatsächlich, glaube ich, sehr dankbar sind. Wir hatten schon mehrmals Szenen, wo... Vor allem meine jüngste Tochter mit Freundinnen zu mir kommt und sagt, kannst du mal mit denen reden, weil die haben ein Problem. So.
Ja, schön.
Und das haben wir schon ein paar Mal praktiziert, sogar schon, dass wir zusammen zu den Eltern gefahren sind. Und so. Und das ist auch ganz schön, dass Kinder so ein Vertrauen, also meine Kinder haben ein irres Vertrauen in mich und auch Christian, aber was das angeht halt in mich, dass sie da zu mir kommen können und dass sie mich auch nachts zur Hilfe holen können, wenn es jemandem von ihren Freundinnen nicht gut geht und so. Das ist auch toll. Ganz schön. Also schön. Und dazu braucht man eben diese Erfahrung. Deshalb bin ich um diese Erfahrung gar nicht heute mehr so traurig, ehrlich gesagt.
Und weißt du noch, wie es dann, wie es für dich in die Heilung ging? Irgendwann musst du ja beschließen, ich lasse das drin.
Ja.
Wenn du willst. Ne?
Genau. Ich glaube, da ich eben ein sehr starker Mensch bin, habe ich irgendwann beschlossen, und zwar irgendwann, als ich nach Hamburg zog. Mhm. Anfangs passierte mir das noch ein paar Mal, aber dann immer weniger. Und tatsächlich, als ich Christian kennenlernte und da einzog, war es auch so, das wäre ja auch so unangenehm gewesen. Also der sollte mich ja toll finden. Naja, und wenn er jetzt gesehen hätte, dass ich da irgendwie, ich wollte es einfach nicht mehr. Also es ist genauso wie, ich habe mein Leben lang geraucht und habe auch immer es gerechtfertigt mit, ich wollte... Ich brauche da halt einen Ausgleich, also darf ich die eine Sucht nicht mehr ausüben, muss ich halt die ausüben. Suchtverschiebung, danke.
Klasse.
Deshalb habe ich das auch immer so gerechtfertigt, mit Rauchen muss ich aber. Aber auch irgendwann habe ich mir gesagt, ich will jetzt nicht mehr rauchen. Mhm. Und seitdem bin ich eine sehr, sehr glückliche Nichtraucherin. Mhm. Und habe es zum ersten Mal neulich sogar für mich wirklich ein großer Schritt. Ich bin Fasten gefahren eine Woche. Mhm. Und das heißt, dass ich alles, was ich normalerweise, also sagen wir mal, der nächste Suchtausgleich ist dann der Rotwein am Abend. Mhm. Und plötzlich keinen Kontakt mehr zu Menschen, was mir sehr schwer fällt. Keinen Wein mehr, keine Zigaretten mehr. All das, was mich immer so, das hat mich so stark gemacht diese Woche, dass ich das so hinbekommen habe. Und ich würde morgen wieder fahren. Und das ist eine ganz schöne Erkenntnis für mich.
Guck mal, können wir zusammen fahren? Ja. Lisa schmeißt sich auch immer auf den Stuhl. Ist ja auch meine Lieblingszeit, ist die Fastenzeit. Ja. Das ist einfach großartig. Ich fand's
richtig gut.
Ja, aber ich komme nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und da schließt sich nochmal so der Kreis. Also mich berührt das wirklich, wirklich sehr. Also danke, dass du das gesagt hast oder dass du da auch die Tür aufgemacht hast. Weil so ein großer Teil von dir eben in dem, was ja toll ist, in dieser Fröhlichkeit ist und in diesem, wow, ist das alles geil und so. Und es gibt Yin und Yang und wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ich habe schon die ganze Zeit immer gedacht, was ist drunter? Und also ich habe ja auch einen Blick oder auch ein Gefühl dann dafür. Und ich bin jetzt total froh, weil mein Gefühl auch wieder so zuverlässig ist.
Weil du recht hattest.
Nee, recht ist es gar nicht, sondern ja, aber das hast du ja selber auch gerade so wundervoll beschrieben, dass du eben, ja, da wo die größte Wunde ist, ist die größte Qualität. Du weißt, also du kannst es einfach fühlen, was bei den anderen ist, und du bist heute so weit durch deine wundervolle Geschichte und dein Leben, dass du auch was sagst. Also du fühlst es bei jemand anders, du sagst es und bist dadurch natürlich ein riesen Schatz.
Wenn man die Wunde so annehmen kann. Ne?
Wenn man sie kennt auch.
Ja, genau. Also, und dann auch integrieren kann irgendwie, weil die Wunde hilft mir alleine nichts, wenn das...
Aber es ist schon mal ein wichtiger Schritt, dahin zu gehen und sich dem Thema Sucht zu stellen und festzustellen, ich suche. Ja, ich suche was ich nicht finde. Was ist davon meins? Du hast es auch geerbt und hast es wirklich heldenhaft deinen Weg damit und dadurch gemacht. Also das finde ich ganz, ganz schön und vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
So offen warst.
Sehr, sehr gerne.
Großer Schatz.
Ja.
Für dafür sind, glaube ich.
Ich wollte ja noch kurz sagen.
Ah ja. Ich fange schon mal an zu zündeln. Und du bist mal.
Falls jemand Lust hat, deshalb habe ich es natürlich auch erzählt, weil ich das total schön fände, wenn das dadurch entstehen würde, wenn ich noch mehr Frauen oder auch Männer finde, die Lust haben, mit im Team zu arbeiten, würde ich mich voll freuen, wenn ihr euch meldet. Ganz, ganz doll.
Wo geht das am besten? Über Instagram?
Ja, über Insta, also Hilly Martinek. Okay.
Wir verlinken das.
Okay, cool. Und über meine Website hillymartinek.com kann man mich auch kontaktieren. Freue ich mich ganz, ganz doll. Also egal weshalb, also auch aus anderen Gründen.
Ja,
also,
sehr schön.
Ich freue mich immer, wenn man mich kontaktiert.
Willst du noch was benennen, was du ins Feuer gibst oder also was du hier lassen möchtest oder was du befeuern möchtest?
Ich bin gerade völlig was, also es riecht sehr gut, ich würde am liebsten dran ziehen.
Yeah, juhu. Oh, herrlich. Wobei das meine Söhne auch sagen, wenn ich habe noch nie einen Joint geraucht und wenn ich dann...
ich lasse das an der Stelle unkommentiert.
Wenn ich zu Hause räuche, dann sagen die voller immer, oh, endlich raucht Mama einen Joint, nein.
Nein, das ist ein schamanisches Ritual, was wir am Ende machen vom Podcast.
Und
du kannst etwas ins Feuer geben, was ja in die Welt rausgeht, was größer werden soll. Vielleicht die Verbundenheit kommt bei mir tatsächlich als Wort. Ja. Oder du wirfst etwas rein, was dir nicht mehr, was verbrennen soll, was dir nicht mehr dienlich ist.
Was du hier lassen willst.
Nee, mir ist, glaube ich, also alles, was ich heute erzählt habe, ist mir, glaube ich, dienlich. Und ich lasse euch gerne alles hier, aber ich nehme auch gerne alles wieder mit.
Genau. Die Fülle.
Die Fülle. Die das Verbundenheit, genau. Genau.
Und das sind wir alle. Ja. Sind alles und dafür bist du wirklich ein totales Role Model. Thank you so
Dankeschön.
Much.
Danke, dass ich das machen durfte.
Ja, richtig toll.
Vielen Dank.
Lili Martinek.
Dass du da warst.
Danke. Sehr gern.
Sehr schön. Merci.